wo er sich schwört, niemals darf diese Beziehung zerbrechen. Und für seine Karriere hat er alles geopfert. Seine Frau, seine Kinder, alles. Freunde, Anerkennung. Unser Thema heute Morgen lautet, wie man Oberflächlichkeit überwindet. Und ich möchte fortfahren mit an dem Ort, wo ich in meiner letzten Predigt aufgehört habe, muss dort einfach kurz hinweisen. Die Predigt einer Predigtreihe, die hängen immer zusammen. Jede Predigt ist in sich selbst einseitig. Also ihr seid selber schuld, erstens, wenn ihr nicht regelmäßig kommt. Entschuldigung. Zweitens, wenn ihr dann nicht die Möglichkeit nutzt, das auf der Webseite anzuhören oder sogar downzuladen und zu lesen, für die, die es ganz schnell haben möchten. Die letzte Predigt endete mit der Aufforderung, habe den Mut, dich verletzlich zu machen. Ich habe das nicht mehr ausgeführt. Und genau darum geht es heute Morgen. Es geht um Verletzlichkeit. Wer immer in wirklich tiefe Beziehungen hineinfinden will, der muss sich verletzbar machen. Brené Brown, ich habe sie letztes Mal schon erwähnt, eine bekannte amerikanische Sozialwissenschaftlerin, sie fasst die Ergebnisse ihrer Forschungen über Beziehungsfähigkeit zusammen mit dem Zitat: Tatsächlich schälte sich die Bereitwilligkeit, sich verletzlich zu zeigen, als eindeutigster von all den Frauen und Männern geteilter Wert heraus. Sie führen alles auf ihre Fähigkeit zurück, verletzlich zu sein. Von ihrem beruflichen Erfolg über Ehe bis hin zu den glücklichsten Momenten in der Kindererziehung. Verletzlichkeit ist der Kern, das Herzstück und das Zentrum bedeutsamer menschlicher Erfahrung. Ohne die Verletzlichkeit zulassen zu können, werden wir es nie erleben, was es heißt, tiefe, erfüllte zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Diese Verletzlichkeit darf nicht verwechselt werden mit so einer hemmungslosen Offenheit. Habt ihr das schon erlebt, dass Leute euch in völlig unangemessener Art und Weise persönliche Dinge erzählen, die überhaupt nicht in euer Vertrauensverhältnis hineinpassen? Das ist nicht die Art von Verletzlichkeit, die hier gemeint ist. Es ist eine Art von Verletzlichkeit gemeint, die auf Gegenseitigkeit beruht. Eine Verletzlichkeit, die auf beiden Seiten das nötige Vertrauen hat, um sich wirklich offenbaren zu können. Brené Brown benutzt die Illustration von einem Gefäß, einem Glas mit Murmeln. Ja, ich habe keine Murmeln gehabt, da habe ich einfach M&Ms gekauft. Gibt's bei Rat nicht mehr. Und sie sagt einfach, wenn Menschen in einer zwischenmenschlichen Beziehung Verletzlichkeit zulassen wollen, dann braucht es Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, was wachstümlich ist. Und das ist so, wie wenn man Murmeln in ein Glas gibt. Jede Murmel steht für eine kleine Portion Vertrauen, die wir einander schenken oder die wir auch manchmal erwerben. Und jedes Mal, wenn wir einander ein bisschen von uns zeigen, wächst dieses Vertrauen. Jedes Mal, wenn wir aber auch einander verletzen, enttäuschen, geht dieses Vertrauen wieder zurück. Und jetzt ist das Tragische, es gibt Menschen, deren Gefäß von Vertrauen ist manchmal leer und manchen ist es sogar zerbrochen. Es gibt Menschen, die wurden immer und immer wieder aufs Heftigste und Schwerste verletzt, traumatisiert. So, dass sich ihre Seele anfühlt wie die Haut eines Patienten auf der Verbrennungsstation. Manchmal drücken wir das sogar mit der Redewendung aus, mit der wir unseren Selbstschutz rechtfertigen. Ich bin eben ein gebranntes Kind. Und wer so verwundet ist, der legt sich einen Panzer an, um sich vor Verletzung zu schützen. Und wenn wir diesen Panzer mal perfektioniert haben, dann haben wir uns perfektioniert darin, keine tiefen Beziehungen mehr zu erreichen. Das ist das gute Bild, was Adrian gezeigt hat. In unserem Herzen schreit trotzdem das Kind nach dieser Beziehung. Wer das Leben von Lance Armstrong verstehen will, der sollte dieses Buch lesen. Er hat dieses Buch geschrieben in einem Stolz auf sich selbst. Und was er da über sich offenbart hat, lässt uns heute verstehen, was aus ihm geworden ist. Wir haben hier Leute, die sind psychologisch gebildet. Verzeiht mir, dass ich da ein bisschen Hobbypsychologe spiele heute Morgen. Aber schon als ich dieses Buch gelesen habe, sind mir Sätze aufgefallen, wo ich gedacht habe, ja, das ist das, was vielen Spitzensportlern, Spitzenmanagern, Spitzenpolitiker, Spitzenpastoren gemeinsam ist. Lance Armstrongs Geschichte beginnt damit, dass sein leiblicher Vater die Familie verließ, bevor er 2 Jahre alt war. Und wie tief dieses Erlebnis diesen Mann verletzt hat, findet man in äußerst harten Aussagen über seinen Vater in diesem Buch. Er schreibt dort, das Wichtigste, ziemlich am Anfang des Buches, das Wichtigste, was Sie über meine Kindheit wissen müssen, ist, dass ich nie einen richtigen Vater hatte. Aber ich bin so cool. Aber ich habe auch nie rumgesessen und mich nach einem gesehnt. Oh, wahnsinnig reflektiert, gell? Meinen sogenannten Vater habe ich nie kennengelernt. Er hatte überhaupt keine Bedeutung. Es sei denn, man hält seine Abwesenheit für bedeutsam. Nur weil er die DNA geliefert hat, aus der ich entstanden bin, ist er noch lange nicht mein Vater. Und was mich betrifft, so gibt es nichts, was mich verbindet. Absolut auch nichts. Aber seine Seele schreit nach dieser Liebe und Annahme eines Vaters, die er nie erlebt hat. Es hat ihn mit dem Fahrrad auf die höchsten Berge hochgetrieben. Dieser Schrei seiner Seele hat es nicht realisiert. Was sich so souverän anhört, ist ein Schutzmechanismus, ein Panzer, der seine verletzte Kinderseele schützt. Und das war nicht das einzige Leid, was ihm widerfahren ist. Dieser Schmerz, dass sein leiblicher Vater ihn für nicht gut genug hielt, um bei ihm zu bleiben, wurde noch verstärkt durch den Schmerz mit den traumatischen Erfahrungen seines Stiefvaters, ein jähzorniger Mann. Lance schreibt über Terry Armstrong. Terry hatte ein jähzorniges Temperament und verprügelte mich oft und gern. Wegen jeder Kleinigkeit haute er mich windelweich. Es tat nicht nur körperlich weh, sondern auch seelisch. Er erzählt, wie der Vater mit einem Paddel, also was man braucht zum Rudern, ihn windelweich geschlagen hat. Die Ausführung über seine traumatische Kindheit schließt er mit dem Satz, Hochleistungssportlern aber bringt das Herumstochern in ihrer Kindheit wenig, weil diese Nabelschau nutzt dir beim Rennen nichts. All das ist zwar da und es kocht tief in deinem Innersten, aber es ist wie ein Brennstoff, wie das Feuer. Die alten Wunden der früheren Kränkungen werden zur Energie für den Wettkampf. Psychologen nennen das diese Bewältigungsstrategie Kompensation. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Schutzmechanismen, wie Menschen diesen Schrei ihres Herzens und die Verletzlichkeit ihres Herzens schützen wollen. Das kann so erfolgsstrebend sein, das kann Argwohn und Zynismus sein, das kann Perfektionismus sein, das kann Betäubung der Gefühle mit irgendwelchen Substanzen oder mit irgendwelchen Mitteln oder Menschen oder sogar mit den endlosen Versuchen von Freundschaften sein. Es kann ein Leben in der Opferrolle sein, wo ich die ganze Welt einteile in Täter und Opfer und ich bin das Opfer. Alle diese Verhaltensweisen können auch unter einem christlichen Deckmantel leben. Dann erbringen wir eben fromme Leistungen. Dann erringen wir fromme Siege. Dann leben wir einen frommen Perfektionismus oder einen frommen Zynismus und Kritikstil. Oder wir betäuben unsere Gefühle auf fromme Art und Weise mit Lobpreis oder mit sonstigen Sachen. Die größte Tragik, die mir als Pastor im Lauf meines Lebens immer wieder begegnet ist, ist, wenn Menschen sich bekehren und dann so einen radikalen Switch machen und dabei nur das Vorzeichen vor ihren Lebensverhaltensmustern ändern. Sie machen das Gleiche, nur mit christlichem Vorzeichen. Sie tun das, was sie immer getan haben, aber mit einem christlichen Anstrich. Anstatt dass sie die Liebe Gottes in sich eindringen lassen und diese Panzer der Schutzmechanismen gesprengt werden, werden sie jetzt plötzlich christlich erfolgreich. Und wie immer wir diese Dinge auch nennen wollen, es sind letztendlich zerstörerische Dinge. Lebensweisen, die uns zerstören, die unsere Beziehungen zerstören und die andere Menschen zerstören. Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler nannte dieses Verhalten das Streben nach Fehlzielen. Ein Fehlziel zu verfolgen bedeutet, ein legitimes Bedürfnis auf falsche Art und Weise zu befriedigen, durch ein Fehlziel zu ersetzen. Und wisst ihr, das ist genau die biblische Definition von Sünde. Sünde bedeutet ein berechtigtes Bedürfnis. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis, angenommen zu sein. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach der Liebe des himmlischen Vaters. Dieses Bedürfnis auf falschem Weg zu befriedigen. Das tiefe, nie befriedigte Bedürfnis von Lance Armstrong besteht nach der Deutung seiner eigenen Worte darin, nie die Beziehung zu einem liebenden Vater erfahren zu haben. Und in dem wird er letztendlich zum Bild für uns alle. Laut Brené Brown liegt der Grund dafür, warum wir unsere Schutzschilde gegen Verletzlichkeit aufbauen, in der Scham. Und Scham versteht sie als das Gefühl, nicht zu genügen. Nicht der Liebe wert zu sein. Und diese Scham kennen wir letztendlich alle. Denn sie hat einen gemeinsamen Ursprung im Leben aller Menschen. Sie hat ihren Ursprung in unserer zerbrochenen Beziehung zu Gott. Und sie kann einzig und allein an diesem Ort geheilt werden, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Der Ursprung liegt in der zerbrochenen Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Dort allerdings nicht daran, dass er weggelaufen ist, sondern dass wir weggelaufen sind. Die erste Stelle in der Bibel, wo wir von dieser Scham lesen, finden wir in 1. Mose 3, Vers 10, die fortfolgenden. Dort lesen wir, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot? Du solltest nicht davon essen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Liebe Leute, es ist in diesen Versen ist das ganze Drama der Menschheit schon abgebildet. Es ist das Drama auch der Schutzmechanismen. Es ist das Drama auch der Scham dort abgebildet. Ich hörte dich. Ich fürchtete mich. Denn ich bin nackt. Und ich versteckte mich. Ich schützte mich. diesen Mechanismus haben wir perfektioniert. Und die Perfektion dieses Mechanismus verhindert Beziehungen. Das Versteckspiel des Menschen begann unmittelbar, nachdem die Vertrauensbeziehung mit Gott zerbrochen war. Nachdem wir abgeschnitten waren von dieser Quelle unendlicher Liebe, von dieser Quelle, wo uns klar war, wir genügen, weil Gott genügt. Das Erste, was passiert, nachdem Adam und Eva von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, wird in Vers 7 beschrieben. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ja, wir laufen nicht mit Feigenblättern rum. Wir laufen heute mit Panzern rum. Mit Schildern. Und wenn ich so unsere Teenager angucke, dann steht auf diesen Schildern Gucci. Und was da alles noch draufsteht. iPhone. Apple. Das war eine Botschaft für meine Kollegen. Nicht falsch verstehen. Ja, versteht ihr? Wir haben das perfektioniert, uns Schutzschilder anzulegen. Brené Brown hat unzählige Menschen befragt. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, wenn du dich verletzlich machst? Und das häufigst genannte Bild ist das Bild der Nacktheit. Menschen sagen, dann fühle ich mich nackt. Wo immer das Gefühl da ist, nicht zu genügen, da fühlen wir uns nackt. Nicht körperlich, seelisch. Und wo immer dieses Gefühl der Nacktheit nicht zugelassen werden darf, dort verhindern wir tiefe Beziehungen. Jetzt gibt es drei Wege, wie wir mit dieser Scham umgehen können. Der erste Weg, wir können versuchen, sie durch Leistung zu kompensieren. Lance Armstrong hat es uns vorgemacht. Oder wir können sonst irgendeine Strategie zulegen, um uns einen Schutzpanzer der Unverletzbarkeit zuzulegen. Es wird uns unendlich viel Energie kosten. Es wird kurzfristig Befriedigung bringen und erfolgreich scheinen. Aber es wird langfristig unser Leben, unsere Beziehungen und uns selbst zerstören. Zweitens, wir können versuchen, unsere Scham zu überwinden, indem wir das, was wir als ungenügend an uns empfinden, einfach gutreden. Sie sagen, hey, du bist okay, wie du bist. Ich stehe einfach jeden Morgen 10 Minuten vor den Spiegel und sage, hey, du bist okay, wie du bist. Du bist okay, wie du bist. Geh in diese Welt, du bist okay. Jeder andere ist auch okay. Und wisst ihr, egal was wir tun und machen, wir sind alle okay. Ja, liebe Leute, es ist eigentlich der Trend unserer Zeit. Es ist gerade die Philosophie. Sie kommt aus der Enttäuschung, dass wir es mit Leistung nicht lösen können. Dann kommt der Trend, dass wir sagen, es ist alles okay. Soll doch einfach jeder machen und leben, wer will, ist alles okay. Ich bin okay. So ein Versuch, sich selbst zu betäuben. All diese inneren Zweifel einfach niederzuhalten. Aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Selbstbetrug. Auch das ist für eine gewisse Zeit erfolgreich. Aber ich möchte euch was sagen. Spätestens auf dem Sterbebett holen dich deine Ängste ein. Spätestens, wenn dir bewusst wird, dass du vor einen Gott treten musst, der deinen Selbstbetrug nicht mitmacht, dann kommt diese ganze Scham, dieses ganze Nichtgenügen wieder hervor. Egal, wie du es betäubt hast, sei es mit frommer Leistung oder mit der Variante, ich bin schon okay. Das führt uns zum dritten Weg, nämlich zum Weg des Evangeliums. Wir können Gottes Urteil über uns akzeptieren. und zugleich seine Lösung für uns annehmen. Die Lösung, die er geschaffen hat, um uns von unserer Scham zu befreien. In Römer 3, Vers 23 lesen wir auch in den folgenden Versen: Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Lasst mich das mal frei übertragen. Alle Menschen sind schuldig geworden und genügen nicht mehr dem Standard, den Gott für unser Leben gesetzt hat. Liebe Leute, das ist die Wahrheit über jeden einzelnen Menschen, über dich und über mich. Unsere Scham, unser Gefühl, nicht zu genügen, ist nicht einfach ein Fehlimpuls unseres Gehirns, den wir irgendwie übersteuern müssen, sondern es beruht auf einer Realität, auf einer Wahrheit. Es ist nämlich tatsächlich so, wir genügen nicht. Weil wir Gott verlassen haben. Weil wir abgeschnitten sind von dieser Quelle des Lebens. Weil wir abgeschnitten sind von seiner Liebe. Ein Glück hört die biblische Botschaft da nicht auf. Denn genau an dieser Stelle beginnt das Evangelium und Paulus leitet es ein mit einem ganz großen Aber. Aber, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und mit diesem Opfer der Vergebung, die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Ich war Anfang dieser Woche auf der Pastorenkonferenz unseres Gemeindeverbands FWG Schweiz. Da hat uns der Referent Stephen Beck den Kern des Evangeliums auf zwei Zeilen komprimiert. Das sogar mit uns laut gesprochen. Und es lautete so: In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. An dieser Stelle, ganz ehrlich, ich bin zu all dem fähig, wozu Lance Armstrong fähig war und ist. Einer unserer Theologiedozenten an der Bibelschule hat uns mal schockiert, als wir über die Lehre der Erlösung redeten, sprach von seinem persönlichen Erlebnis. Er war Vater von 6 Kindern. Er muss dem jüngsten Kind eine extrem heftige Zeit erlebt haben. Das hat nächtelang durchgeschrien. Und er hat uns erzählt, eine Nacht stand ich mit diesem schreienden Kind auf den Armen und wusste nicht mehr, was tun. Und ich ging auf den Balkon und ich schaute runter und dachte in diesem Moment, lass es einfach fallen und es ist vorbei. Er hat uns das gesagt, um zu zeigen, ich als euer Dozent, als Direktor dieser Bibelschule, bin fähig, das zu denken. Und ich wäre sogar fähig, es zu tun, wenn die Gnade Gottes nicht so groß wäre, mich davor zu bewahren. Das ist die biblische Wahrheit über uns. Das ist das Evangelium, die einzige Medizin, die uns heilen kann. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Dass die Botschaft des Evangeliums lautet, in Jesus Christus bin ich genug. Wenn ich das begriffen habe, dann kann die Scham von mir weichen und dann kann ich meine Schutzmechanismen abbauen. In Jesus Christus bist du genug. Das griechische Wort, das Jesus hier braucht, bedeutet Fülle. Und andere Übersetzungen übersetzen dort mit Überfluss. Ganz sicher ist, dass dieses Wort bedeutet, das ist ein Zustand, in dem es keinen Mangel gibt. Nicht das kleinste Momentum von Mangel. Wenn du in Christus bist, dann bist du zur vollen Genüge gebracht, dann bist du genug. Deshalb besteht die wichtigste Entscheidung deines Lebens darin, dieses Angebot, von dem Paulus hier spricht, das Angebot der Gnade, welches Gott dir in Jesus Christus auch heute Morgen entgegenbringt. Mich so gefreut, letzten Sonntag hat jemand diese Gnade angenommen und so einen Schritt auf Jesus zugetan. Ich möchte dich einladen, das heute Morgen auch zu tun, wenn du das noch nicht getan hast. Der Schlüssel, um in deinem Leben echte Verletzlichkeit zuzulassen, liegt im Annehmen des Evangeliums. Denn nur durch Jesus Christus kannst du zu dem inneren Gewissheit kommen, dass du genug bist. Und Brené Brown sagt, das ist die Voraussetzung für Verletzlichkeit. Sie hat einen humanistischen Ansatz, den teile ich überhaupt nicht. Sie braucht das Evangelium nicht, um dorthin zu kommen. Einfach, dass ihr mich richtig verstanden habt. Ich predige nicht Brené Brown, sondern ich predige Jesus Christus. Alle, die das getan haben, die lade ich ein, weiterzugehen mit Jesus. Ich lade euch ein, das zu verinnerlichen, was Jesus für uns ist. Dieses Genugsein zu verinnerlichen, das Evangelium in unserem Lebensalltag anzuwenden. Der größte Trugschluss, dem wir heute Morgen verfallen könnten, wäre der Trugschluss, wenn wir uns bekehrt haben, dann ist alles gut. Wenn wir uns bekehrt haben, dann ist meine Verletzlichkeit kein Thema mehr. Wenn wir uns bekehrt haben, dann ist das mit der Scham in meinem Leben kein Problem mehr. Oder mit den Panzern und mit den Abschottungen gegen Verletzlichkeit. Das ist nicht im geringsten so. Unsere Bekehrung ist der erste Schritt. Und wenn man davon ausgeht, dass der erste Schritt der wichtigste ist auf einem Weg, weil sonst bist du da gar nicht drauf, dann kann man sagen, okay, das ist auch der wichtigste Schritt. Aber wisst ihr, mit dem ersten Schritt ist man nicht am Ziel. Da folgen noch tausende andere Schritte. Und ich möchte dich heute ermutigen, Schritte des Wachstums im Vertrauen zu Gott zu tun. Schritte der Heilung von deinen verletzten Gefühlen. Menschen mit traumatischen Erfahrungen, die sind nicht am Tag ihrer Bekehrung einfach, zumindest normalerweise, komplett geheilt und da ist gar nichts mehr von all dieser Vergangenheit da. Sondern sie gehen einen Weg der Heilung, Schritt für Schritt, ein langsames Öffnen und ein Zulassen, dass die Liebe Gottes in unser Herz hineindringen kann und uns verändern darf. Sie gehen einen Weg der Wiederherstellung, wenn sie ihn denn gehen. Und hier liegt ein großes Problem. Viele Christen leben in Bezug auf emotionale Heilung und Wiederherstellung ihrer Persönlichkeit, sind sie irgendwo auf der Strecke geblieben. Wir füllen lieber unseren Kopf mit theologischen Wahrheiten. Ich sage euch, das ist so viel einfacher. Als uns der inneren emotionalen Welt zu stellen, zumindest gilt das für uns Männer. Wir wählen lieber den Weg einer frommen Karriere und wiederholen in der Gemeinde dieselben Verhaltensmuster, die wir schon draußen in unserem alten Leben versucht haben. Dann sind es halt plötzlich die Christen, die dir zujubeln, weil du so schön singen kannst. Oder weil du so gut mit Kindern umgehen kannst. Oder weil du so gut predigen kannst. Oder weil du so gut leiten kannst. Und liebe Leute, es verändert sich gar nichts. Wir machen das alte selbe Muster unter christlichem Vorzeichen. Und wisst ihr, wer am meisten gefährdet ist, das zu tun? Die Kinder aus christlichen Elternhäusern. Glaub mir, ich bin selbst so ein Kind. Die emotional oft am meisten unreflektierten Christen sind Christen der zweiten, dritten oder x-ten Generation. Während Menschen, die von außen in die Gemeinde kommen oft so zerbrochen sind, dass sie sich zwangsläufig ihrer inneren Zerbrochenheit stellen müssen, wachsen wir behütet auf. Wir lernen ganz früh die Normen, die Gebote Gottes kennen. Und wir wissen, was richtig und falsch ist. Wir standen von Kindesbeinen an unter einem gewissen, vielleicht unbewussten Druck, dem Image eines guten Christen zu entsprechen. Und deshalb sind gerade Christen der zweiten oder weiteren Generation oft schamgesteuert. Was ich jetzt sage, ist ein Bekenntnis für alle, die Angst haben. Ich habe es mit meiner Frau abgesprochen. Ich habe in dieser Unreife unbewusst gesteuert von dem zermürbenden Gefühl, nicht zu genügen, beinahe nicht nur meine Ehe und meine Familie, sondern auch mich selbst ruiniert. Und das, während andere mich für einen tollen Pastor hielten. Ich habe es nur der Gnade Gottes zu verdanken, dass mein Leben nicht eine Karriere von Lance Armstrong in Kleinformat geworden ist, ohne Velo. Und ich habe es vor allem einer Person zu verdanken, dass ich nicht dort geendet bin, und das ist meine Frau. Meine Frau, die die liebevolle Entschlossenheit hatte, mich so vor die Wand laufen zu lassen, emotional, bis ich Hilfe für mich selbst gesucht habe. Ich kann euch sagen, es war alles andere als angenehm. Wir haben seelsorgerliche Hilfe für unsere Ehe gesucht, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin dort nur hingegangen, weil ich gedacht habe, soll sie doch ihr mal sagen, wie sie spinnt. Wisst ihr, ich bin heute so realistisch in Bezug auf Eheseelsorge, dass ich sage, die allermeiste Eheseelsorge bringt gar nichts. Weil wir sollten nicht über ein Problem reden, das die beiden miteinander haben, sondern die beiden sollten erst einmal gucken, dass sie ihre persönlichen Probleme lösen. Klar braucht es das andere auch, versteht mich nicht falsch. Aber das war in meinem Leben ganz stark so. Als ich mich entschied, das erste Mal in meinem Leben, als der immer anderen geholfen hat, für mich selbst professionelle Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Liebe Leute, das war eine Überwindung. Das war eine Überwindung. Wie doof war ich, dass ich das erst so spät gemacht habe. Und dabei erlebte ich, wie Gott die Schutzpanzer meiner Seele zu demontieren begann. Und er tut es bis heute. Ich mache mich auch verletzlich, indem ich das sage, weil ich weiß, ich bin noch lange nicht am Ziel. Gott ist immer noch dabei. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber auf diesem ganzen Weg der Seelsorge gab es für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich saß im Beratungszimmer des Therapeuten und er sprach dort mit mir über den Sitz meiner tiefsten Angst. So hat er das genannt. Der Sitz meiner tiefsten Angst. Und ich kann es nur schwer beschreiben, was damals geschah. Und christliche Therapeuten sagen auch, es ist nicht machbar in der Therapie. Es ist auch immer wieder ein Geschenk und Wunder des Heiligen Geistes. Aber in diesem Moment ist so etwas passiert, was ich verstehe, da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen. Es war ein Moment emotionalen Begreifens einer Wahrheit, die ich vorher hunderte Male anderen gepredigt habe. Die Wahrheit: in Jesus Christus bin ich genug. Und Jesus Christus allein ist für mich genug. Das hat etwas mit mir emotional gemacht in meinem Inneren. Das hat der Therapeut gar nicht mitbekommen. Ich weiß einfach heute noch, als ich aus dieser Praxis rausging und durch die Stadt lief zum Bahnhof, hatte ich wirklich buchstäblich den Eindruck, ich schwebe 30 Zentimeter über dem Boden. Könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen. Und aus dieser Erleichterung kam zugleich eine enorme Bereitschaft, mich verletzlich zu machen. zu meiner Sünde, zu meinem Fehlverhalten zu verstehen. Ich habe gemerkt, du kannst nicht tiefer fallen. Du kannst eigentlich alles offenlegen von deinem Leben, weil du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand von Jesus. Er ist immer da. Er wird dich lieben und es kann dir nichts passieren. Liebe Geschwister, diese Verletzlichkeit, die ich dann zulassen konnte, die hat meine Beziehungen verändert. In der Ehe, in Freundschaften, in der Gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle noch die Geschichte eines Freundes erzählen, da habe ich nicht die Zeit dafür, der eine ganz anders gelagerte Geschichte hat. Ich hatte ein geniales Elternhaus. Vielleicht war das Problem meines Nichtgenügens, dass wir sehr viel gelobt wurden zu Hause. Das kann auch dieses Gefühl von Nichtgenügen auslösen. Aber ansonsten war alles perfekt. Bei meinem Freund war das ganz anders. Seine Geschichte war ähnlich wie die von Lance. Viel Ablehnung, viel Verletzung. Und ich durfte mit ihm in einem Prozess durch die Seelsorge gehen, in dem das Thema Vergebung eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich habe ihm damals den Auftrag gegeben, schreib eine Anklageschrift gegen all die Menschen und all die Situationen, die dich verletzt haben. Und dann kam er mit einem A4-Blatt. Das war nur so die Zusammenfassung voller Namen. Hinter jedem Namen eine Geschichte. Voller Verletzung. Dann, nachdem wir lange darüber gesprochen hatten, saßen wir an diesem Tisch. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, jetzt breiten wir das vor Gott aus. Bist du bereit, so wie Jesus Christus dir vergeben hat, diesen Menschen zu vergeben? Das war ein Mann, voll eingemauert in seine Schutzpanzer. Ein völlig vereinsamter Mensch, kaum noch eine Beziehung. Und dann saß er da und hat mit Worten, die man nicht wiedergeben kann, ein Gebet der Vergebung gesprochen. Über all diese Menschen und Erfahrungen. Und dieses Gebet hat sich im Verlauf, je länger es dauerte, hat es sich zu einem Gebet um Vergebung gewandelt. Während er so vor Gott war, spürte er plötzlich, nicht nur diese Menschen sind an mir schuldig geworden, sondern ich bin auch unendlich schuldig geworden an ihnen. In meiner Sucht nach Anerkennung, in meinem Streben, der Beste zu sein und die Bühne für mich alleine zu haben. Und gegen das Ende des Gesprächs beginnt er zu zittern und sagt, hey, was ist los mit mir? Er hat eine so starke Erfahrung mit der Kraft des Heiligen Geistes gemacht, dass er gesagt hat, jetzt ist etwas ganz grundlegend anders geworden. Dieser Mann hat nachher tiefe Freundschaften angefangen. Ein neues Leben begonnen. Das wird möglich, wenn wir nicht nur singen, Jesus, du allein bist genug, sondern wenn wir beginnen, das auch wirklich zu glauben und zu leben. Indem wir uns so Schritt für Schritt für Verletzlichkeit öffnen. Die Fähigkeit zur Verletzlichkeit hat ihre Wurzeln in der tiefen Geborgenheit der vollkommenen Liebe Gottes.